Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
In Großbritannien gibt es seit dem vergangenen Jahr ein Ministerium gegen die Einsamkeit. In Deutschland wird es auch gefordert. Tatsächlich findet sich im Koalitionsvertrag von CDU und SPD das Vorhaben, Strategien und Konzepte zu entwickeln, die Einsamkeit in allen Altersgruppen vorbeugen und Vereinsamung bekämpfen sollen. Andererseits gibt es viele Angebote für Erholungsaufenthalte in einem Kloster. Und Dichter und Denker preisen die kreativitätsfördernde Wirkung der Einsamkeit. Ist Einsamkeit sowohl ein kultureller Gewinn wie auch ein soziales Problem? Doris Arp erzählt, wie Wissenschaftler und Kreative zu dem ambivalenten Gefühl stehen.
Mein ganzes Leben war ich einsam, überall. In Kneipen, im Auto, auf der Straße, in Geschäften. Überall. Es gibt kein Entrinnen vor der Einsamkeit. Ich bin Gottes einsamster Mann.
Die Hauptfigur in Martin Scorseses Film Taxi Driver ist ein drastisches Beispiel für einen Zustand, der das gesamte Dasein aushöhlen kann und die Umwelt bemerkt es nicht. Denn Einsamkeit ist ein Gefühl ohne Gesicht. Man kann niemandem seine Einsamkeit ansehen. Und anders als Freude, Spaß oder Liebe ist sie unteilbar, trifft immer nur den einen, den Einsamen. Das macht sie auch für die Wissenschaft so unbequem. Die Psychologie hat einen recht allgemeinen Zugriff gefunden, sagt Susanne Bücker von der Ruhr-Universität Bochum.
Wir definieren Einsamkeit immer als die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den tatsächlichen und den gewünschten sozialen Beziehungen. Und das meint sowohl die Qualität der Beziehungen, also die Tiefe oder die Intimität einer Beziehung, als auch die Quantität, das heißt die Anzahl der Freunde, die man sich wünscht.
So betrachtet ist Einsamkeit eine tiefe Sehnsucht, die sich körperlich und seelisch für jeden Menschen anders anfühlt und in anderen Situationen spürbar wird. Man kann sehr alleine sein und sich nicht einsam fühlen, aber ebenso umgeben von Menschen tiefe Einsamkeit empfinden. Die Neurobiologie meint in bildgebenden Verfahren, Einsamkeit im Gehirn dort zu erkennen, wo auch der körperliche Schmerz sitzt. Psychologen sprechen deshalb von einem sozialen Schmerz.
Das Schwinden der Gemeinschaft in den letzten Jahrzehnten ist still und trügerisch vonstatten gegangen. Geschwächtes soziales Kapital manifestiert sich in den Dingen, die nahezu unbemerkt verschwinden. Partys mit der Nachbarschaft und Treffen mit Freunden, die bedenkenlose Freundlichkeit von Fremden, das geteilte Streben nach dem Gemeinwohl anstelle einer einsamen Jagd nach privaten Gütern.
Das Bild, das in diesem Zitat der US-amerikanische Politologe und Soziologe Robert Putnam zeichnet, ist eine Standarderzählung der neueren Sozialwissenschaften. Wir durchlaufen eine unumkehrbar scheinende Untergrabung der Gemeinschaft. Der Individualismus durchdringt jede Lebensfaser und macht uns zu einsamen Hedonisten in einer Gesellschaft der Singularitäten. Stimmt diese Erzählung? Der Soziologe Janosch Schobin stellt fest,
die Statistiken, die wir haben, zeigen eher eine Abnahme von Einsamkeit, zumindest in Deutschland, an.
Der Wissenschaftler von der Universität Kassel forscht seit vielen Jahren über das Thema. Eine neue Epidemie sieht er nicht.
Einsamkeit ist recht stabil geblieben über die letzten 40 Jahre, wenn nicht sogar ein kleines bisschen zurückgegangen.
Bestätigt die Psychologin der Ruhr-Uni Bochum. Sie hat an einer großen Studie im Auftrag des Bundesfamilienministeriums mitgearbeitet, die gerade abgeschlossen wurde. Auch wenn es keinen Anstieg gäbe, sei es notwendig, dem stillen Unglück der Menschen auf die Spur zu kommen, meint die junge Wissenschaftlerin.
Nichtsdestotrotz ist das aber natürlich ein Thema, von dem man weiß, dass es sehr gravierende negative Konsequenzen hat, beispielsweise für die mentale oder physische Gesundheit. Und deshalb halte ich es durchaus auch für wichtig, sich nun mit dem Thema stärker auseinanderzusetzen und es eben auch als gesellschaftliche Herausforderung unserer Zeit anzuerkennen.
Vor dem Hintergrund seiner eigenen biografischen Studien unterscheidet der Soziologe Schobin die Einsamkeit noch einmal von dem Zustand der sozialen Isolation und der Vereinsamung.
Soziale Isolation ist erstmal, wenn man so will, eine Zustandsbeschreibung. Leute haben wenig Kontakt zu Nahpersonen, zu denen sie eine positive affektive Bindung haben. Denn also wichtig ist, es müssen schon gute Beziehungen sein und die müssen fehlen. Das andere ist Einsamkeitsempfindung. Die können Leute unabhängig von sozialer Isolation haben. Einfach weil ihnen was fehlt, was sie gerne hätten, aber was einfach nicht da ist.
Im Jugendalter beispielsweise eine unerreichbare Liebe oder im späteren Alter der Verlust des Lebenspartners.
Davon zu unterscheiden ist Vereinsamung. Vereinsamung ist ein Prozess. Das heißt, der kann mit sozialer Isolation anfangen und dann Einsamkeitsgefühle hervorrufen. Was man aber auch jetzt aus biografischen Studien wie bei mir kennt, ist, dass es andersrum läuft. Das heißt, Leute fühlen sich einsam und fangen dann an, sich zurückzuziehen. Weil die Bindungen, in denen sie sich befinden, für sie irgendwie nicht hinreichen oder bestimmte Makel aufweisen. Und dieser kontinuierliche Prozess, in dem sich Isolation und Einsamkeitsempfinden wechselseitig verstärken, das nennen wir Vereinsamung.
Oft klagen Einsame nicht einmal über ihren Zustand, entweder aus Scham oder aus Mangel an Zuhörern. Einsamkeit gilt allgemein eher als Makel, als soziales Ungenügen. Dabei ist es vermutlich auch ein Zeichen von gesellschaftlichem Versagen.
Alle Gefühle sind natürlich eine subjektive Komponente. Was für Soziologen bei Gefühlen wichtig ist, dass es bei uns natürlich um geäußerte Gefühle geht. Also wenn man sich fragt, was ist eigentlich die soziale Funktion von dem Zeigen von Einsamkeit, dann ist es natürlich den Ausdruck zu bringen, ich brauche mehr soziale Unterstützung, ich brauche mehr Nähe.
Daneben aber gab und gibt es auch die Vorstellung, dass wir Einsamkeit brauchen, um als Mensch zu wachsen. So schrieb der Dichter Rainer Maria Rilke:
Lieben Sie Ihre Einsamkeit. Und tragen Sie den Schmerz, den sie Ihnen verursacht, mit schön klingender Klage.
Für die Psychologie ein unüberwindbarer Widerspruch.
Wir werden ganz häufig gefragt, naja, aber was sind denn die positiven Seiten der Einsamkeit? Und aus unserer Sicht gibt es die nicht. Einsamkeit ist tatsächlich etwas gravierend Negatives, zumindest wenn es chronisch anhält. Ganz klassisch wird Einsamkeit häufig auch als ein Warnsignal unseres Körpers verstanden, das uns wieder motivieren soll, uns mehr mit unserem sozialen Netzwerk auseinanderzusetzen und Anschluss zu suchen.
Was nun die Menschen gesellig macht, ist ihre Unfähigkeit, die Einsamkeit und in dieser sich selbst zu ertragen. Arthur Schopenhauer.
Einsamkeit ist in Gedanken wie im echten Leben zumeist ein schmerzhaftes Gefühl. Etwas fehlt, und zwar elementar. Als solches ist sie auch ein zentraler Topos der Literatur.
Weil jedes Buch zunächst mal eine Art Selbstgespräch ist. Und das ist natürlich, wenn man über Einsamkeit nachdenken möchte, ist das ein schönes Medium.
Sagt die Literaturwissenschaftlerin und österreichische Autorin Friederike Gößweiner. Und Bücher könnten durchaus Gesellschaft leisten. Ein Leser sei vielleicht allein, aber selten einsam.
Bei gelingendem Lesen, also wenn man sich wirklich schön in eine Geschichte vertiefen kann und sich selbst dabei vergisst, auch seine Schwächen vergisst, seine Probleme vergisst, dann hatte es für mich immer tröstende Wirkung und auch eine Wirkung, dass ich meine eigene Einsamkeit einfach vergesse.
Lesen ist eine nach innen gerichtete Kommunikation, meint die Schriftstellerin. Man begegnet in den Büchern sich selbst und trifft Fremde. Viele Schriftsteller der Weltliteratur thematisieren dabei ganz konkret das Thema Einsamkeit.
Ich fühle mich so grässlich einsam, dass ich an Selbstmord gedacht habe. Was mich zurückgehalten hat, ist die Vorstellung, dass niemand über meinen Tod erschüttert wäre, dass ich im Tod noch einsamer wäre als im Leben. Jean-Paul Sartre, Der Ekel.
Was Literatur, glaube ich, so gut kann wie vielleicht keine andere Kunst, ist eben Gedanken zu formulieren, nachzudenken über den Mensch und sein Empfinden in dieser Welt. Und da spielt, würde ich sagen, Einsamkeit immer eine ganz zentrale Rolle, weil es ja trotz aller wissenschaftlicher Erkenntnis noch nicht geklärt ist, warum wir sind und wie es uns geht. Ne? Und dazu dient die Literatur, um darüber nachzudenken.
Einsamkeit gilt seit langem auch als ein besonderer Resonanzboden, der anders widerhallt als direkte soziale Kommunikation. Das Nachdenken in und über Einsamkeit jedenfalls pendelt seit jeher zwischen Isolation und Inspiration, schmerzhaft empfundener Lücke und Raum für Neues.
Das Kloster ist der Ort, an dem ursprüngliche Einsiedler dieses einsame Leben miteinander führen. Tatsächlich geht es bis heute darum, dass man für sich einsam in einer Gruppe lebt. Das ist eigentlich der Gedanke des Klosters, das ja wiederum als Wort Klaustrum eben diesen abgeschlossenen, diesen gegenüber der Welt abgesicherten Raum beschreibt. Da ist man eben drinnen und gleichzeitig aus der Welt weg. Und das beinhaltet natürlich schon diese wesentlichen Grundmomente von Einsamkeit.
Placidus Haider ist Theologe, Philosoph und ehemaliger Benediktinermönch aus Süddeutschland. Entsprechend ist er in Theorie und Praxis ein Experte in Einsamkeitserfahrung. Als junger Mann entschied er sich für das Leben in der klösterlichen Stille und Abgeschiedenheit. Jahrelang hat er mehr oder weniger schweigend mit etwa 50 Mönchen zusammengelebt. Eine Herausforderung, die ihn an die Grenze des Erträglichen geführt hat, sagt er heute, diesseits der Klostermauern.
Sie müssen sich das mal am Abend vorstellen, im Refektorium, im Speisesaal. Im Hufeisen sitzen sie da alle, die Mönche, ja? Die Kapuzen ins Gesicht gezogen, schweigend und löffeln da ihre Suppe in sich hinein. Es ist halbdämmerig da drinnen, ja? Der Mönch, der da im Kloster lebt, ist derjenige, der eigentlich für sich alleine lebt. Der meint, in diesem sich zurückziehen einen Platz zu finden, an dem man sich selber verändert, dass man dann vielleicht ganz neue Zugänge zur Welt, zu sich selber und vielleicht auch zu dem, was diese Welt begründet und zusammenhält, findet. Das ist natürlich das eigentliche Ziel.
Die Einsamkeit ist dabei das Instrument, das die Sicht auf eine tiefere Schicht des Lebens freigeben soll. Ohne Ablenkung durch andere und anderes als die Gedanken. Als Askese und Meditation kennen das viele Religionen und spirituelle Praktiken.
Da ist eine ganz ursprüngliche Berührung da in diesem Streben nach Erkenntnis, aber nicht als Selbstzweck, sondern als Öffnung für etwas. Man lässt die Welt nicht einfach hinter sich zurück, um die Welt zu verlassen, sondern man lässt einen bestimmten Umgang mit der Welt hinter sich zurück, um zur Welt wieder zurückzukehren.
Der Mönch kehrte tatsächlich zurück in die Welt vor den Klostermauern, wo er allerdings erneut die Erfahrung großer Einsamkeit machte. Denn zunächst passte so gut wie nichts von seinem gewohnten Leben in Klausur und Zelle auf das 21. Jahrhundert.
Ich habe damals wirklich gemerkt, dass ich da irgendwo ganz aus der Welt rausgefallen bin. Und dass ich mich eben auch sehr schwer getan habe, das, was da in mir vorgeht oder wie es mir da eigentlich geht, anderen zu vermitteln.
Die Erfahrung, ganz anders zu sein, fremd, kann einsam machen. Heimweh ist dafür ein gängiger Begriff. In ihm steckt der Verlust des Vertrauten. Und fehlendes Vertrauen untergräbt oft die spontane Direktheit in unseren Beziehungen. Relativ sicher weiß man, dass der kulturelle und soziale Kontext von Einsamkeit dabei eine wichtige Rolle spielt.
Man kann sehr deutliche Unterschiede hinsichtlich der kulturellen Bewertung von Vereinsamung finden. Und das sieht man beispielsweise, wenn man lateinamerikanische Kulturen mit jetzt so nordeuropäischen wie unserer vergleicht.
Das hat der junge Soziologe aus Kassel getan. Er hat in Chile, New York und Deutschland einsame Menschen aufgesucht und in Interviews ihren Umgang und den Kontext ihrer Vereinsamung verglichen. Der Grund der Einsamkeit war jeweils der Tod des Lebenspartners.
Nach der Verwitwung steht eine Trauerphase an. Die ist normalerweise sozial in irgendeiner Weise eingehegt und auch zeitlich begrenzt.
Die meisten kennen wohl noch das Trauerjahr, das zumindest auf dem Lande einzuhalten ist. Wer im Dorf zu früh das muntere Leben wieder aufnimmt, läuft ebenso Gefahr, aus der Gemeinschaft zu fallen, wie jemand, der aus der Trauer nicht mehr herausfindet. Anders in Lateinamerika, wo eine stark religiös grundierte Trauerpraxis das soziale Umfeld einbezieht.
Da spricht dann die Witwe über ihre Vereinsamung, die Familienmitglieder sind darüber integriert, es gibt Heiligenverehrungen, die dazugehören.
Die oder der Trauernde verfolgt ein Ritual der Trauer. Das Bild des Verstorbenen wird zu den Heiligen gestellt und täglich umsorgt. So kümmert sich die Witwe um das Wohlergehen der Familie, worüber regelmäßig auch gesprochen werde, erklärt der Soziologe Schobin die Praxis in Chile.
Das bindet die Einsamkeit der Witwe ein in einen sozialen Kontext und lindert die dadurch auch und erkennt die Einsamkeit selber als eine bestimmte menschliche Leistung an. Und bei uns ist es dagegen weniger üblich. Das heißt, wir haben eher eine Vorstellung, in der das ein privates Gefühl ist. Man muss selber damit zurechtkommen. Es ist dein Problem. In dem Maße ist es dann halt auch wesentlich weniger sozial integriert. Das heißt, es gibt keine Anerkennung für dieses Gefühl. Und das macht Vereinsamung viel schwieriger bei uns.
Es sind oft einschneidende Lebensereignisse, die unser soziales Netzwerk durcheinanderwirbeln und Einsamkeitsphasen mit sich bringen. Auszug aus dem Elternhaus, Tod, schwere Krankheiten, Alter, der Umzug in eine fremde Stadt. Um dann nicht in eine chronische oder krankmachende Vereinsamung zu fallen, braucht es wohl vor allem Verständnis und Anerkennung für den stillen Schmerz, der eben oft nicht zu einer schön klingenden Klage wird, wie es Rilke formulierte, die für die Umwelt deutlich hörbar wäre. Helfen könnten handfeste Strukturen einer solidarischen Gesellschaft, meint die Psychologin Susanne Bücker.
Da könnte man vielleicht über viel konkretere Dinge sprechen, wie die Stärkung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder den Ausbau von Wohneinrichtungen, auch für ältere Menschen, die nicht mehr so mobil sind und trotzdem im Kontakt mit anderen Menschen bleiben wollen.